Ja, guten Morgen. Schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist gesund. Vielleicht trinkst du jetzt noch einen Kaffee. Darfst gerne auch deine Bibel parat legen. Ich finde es toll, dass wir so in Kontakt sein können. Und ja, hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe einige Gedanken mitgebracht, die mich ziemlich beschäftigt haben. Ich finde, wir sind in einer komischen Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich habe zwei Arbeitgeber und beim einen kann ich im Moment nicht arbeiten und das verändert schon ganz viel. Ich mache jetzt andere Sachen, aber gleichzeitig ist es einfach eine komische Zeit. Ich glaube, es gibt Leute, die haben jetzt ernsthafte Probleme, Restaurantbesitzer, Selbstständige, Besitzer von Fitnessstudios und so weiter. Ich weiß von einigen, die Leute auch entlassen müssen. Und das ist nicht einfach. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie, ja, leben wir mit diesem Ausnahmezustand? Wie können wir vielleicht da ruhig durchgehen, auch wenn die ganze Welt Kopf steht? Ich habe einen Artikel gefunden im Spiegel Online vom 19. April 2019, also schon mehr als 11 Monate her. Und da stand drin, ganz interessant, wer Gründe zur Verzweiflung sucht, muss nur einen Blick auf die Nachrichtenlage werfen. Ja, 2019. Notre-Dame ist zerstört, die Wirtschaft ist im Abschwung, es droht eine Welle des Populismus, der Brexit wird zur ewigen Hängepartie und das Pressefoto des Jahres zeigt ein weinendes Mädchen an der US-Grenze. So, ich habe gerade gesagt, wir sind in einer Ausnahmesituation und das Gefühl habe ich auch, das Gefühl hatte ich letztes Jahr vielleicht nicht. Es ist schon komisch, aber irgendwo zeigt uns dieser Text auch, dass die Welt schon immer Kopf stand und schon immer Dinge schräg laufen und wir uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir eigentlich da um und wie kriegen wir das hin? In diesem Artikel steht weiter, wie erträgt man die Flut schlechter Nachrichten, ohne depressiv oder zynisch zu werden? Ja, das ist tatsächlich das Problem. Ich habe eine Postbotin gehört, die die letzten Tage gesagt hat, die Situation geht an mir psychisch nicht spurlos vorbei. Und ja, mein Thema heute ist Leben im Ausnahmezustand. Was müssen wir wissen in der Situation? Was müssen wir vielleicht auch nicht wissen? Wie gehen wir damit um? Worauf sollen wir achten? Und was hat das alles vielleicht zu bedeuten? Ich habe einen Text für uns, der schon ziemlich alt ist, in der evangelischen Perikopenordnung, zumindest in der ursprünglichen, ist er auch eingeplant für diesen Sonntag. Und ich lese ihn uns vor aus 1. Mose 22. Du darfst gerne in deiner Bibel mitlesen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Also Abraham, er war ein Viehbesitzer, ein Mann, der mit Gott unterwegs war in der Einöde. Und ja, so Gott sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und zieh hin in das Land Moria und opfer ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Dienern, bleibt ihr mit dem Esel zurück. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zum Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Ziehe das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehnen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Und Abraham baute dort einen Altar auf und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Herr, danke, dass du uns durch diesen Text und diese Geschichte auch etwas sagen möchtest, dass wir lernen dürfen in dieser Situation, die für Abraham ein Ausnahmezustand war. Und ich bete, dass du mir klare Worte gibst und dass wir die Wahrheit, die du uns sagen möchtest, dass wir sie verstehen. Amen. Ja, ich traue mich zum ersten Mal an diesen Text heran. Es ist schon eine absolute Ausnahmesituation, auch darüber zu predigen. Aber wir merken, dieser Abraham, er erlebt jetzt auch eine absolute Ausnahmesituation. Und er wird es wohl kaum verstanden haben. Er hat einen Sohn seit wenigen Jahren und er hatte so lange auf ihn gewartet. Er hat nicht 2 Jahre auf ein Kind gewartet und war dann irgendwie depressiv, sondern er hat mehr als 10 Jahre gewartet. Und irgendwann kommt dann Gott und sagt, ja, jetzt ist es dann soweit. Dieser Mann war eigentlich in dem Alter, in dem man Enkelkinder hat. Aber er hatte kein Kind mit seiner Frau. Und danach hatte er sich so lange gesehnt, er hatte so lange darauf gewartet. Und jetzt war er da, aber jetzt verlangt Gott, dass dieser Sohn geopfert werden soll. Bei Abraham geht es darum, ein Leben loszulassen. Und es nicht mal eben kurz und schnell und schmerzlos, sondern er soll selber hingehen. Und dafür sorgen, dass er diesen Sohn, den er so liebt, verliert. Gott ist da auch ganz klar. Gott sagt ihm, das ist der Sohn, der für dich so der Einzige ist, der für dich jemand ist, den du wirklich liebst. Und trotzdem verlange ich das von dir. Wieso? Wie kommt Gott auf so eine Idee? Wer ist es, der da spricht? Jetzt Moment mal, Abraham. Was hier passiert, ist absolut außergewöhnlich. Ich meine, Kinder sterben nicht an Corona, aber Kinder sterben, wenn man sie auf einen Altar setzt und erstechen will. Was macht Abraham in dieser Ausnahmesituation? Und das Erste, was wir merken, und das ist auch etwas, was wir für uns übernehmen dürfen, ist, wir müssen wissen, was Gott spricht. Wer es ist, der da spricht. Und ich habe mir gedacht, ja, tatsächlich, in so einer Situation sollte man sich schon sicher sein, dass Gott gesprochen hat. Also, es scheint in der Nacht gewesen zu sein, vielleicht war es ein Traum, weil Abraham steht ja morgens früh auf und führt das dann aus, aber er war sich sicher, dass Gott gesprochen hat. Woher diese Sicherheit? Die Bibelkenner werden wahrscheinlich schon die Antwort bemerkt haben. Gott spricht zu Abraham, geh an einen Ort, den ich dir zeigen werde. Das hatte Gott schon mal gesagt. Vor vielen Jahren hat er eine ähnliche Formulierung benutzt und auch gesagt, geh an den Ort, den ich dir zeigen werde. Und hier fällt was auf, das ist nämlich auch etwas, was wir uns merken dürfen für Gottes Reden. Gott redet Dinge und er spricht in einer Sprache, die ähnlich bleibt oder die verständlich bleibt, die gleich bleibt für uns. Und deswegen ist es gut, wenn du hinhörst und versuchst, die Stimme Gottes kennenzulernen und zu wissen, wer ist es, der spricht. Sind es nun deine Gedanken? Sind es vielleicht nur deine Ängste oder ist da wirklich Gott, der dir was sagen möchte? Ich habe immer wieder notiert, wenn Gott mir was aufs Herz gelegt hat. Ich habe vor 5 Jahren etwa so ein paar Worte mir aufgeschrieben, wo ich das Gefühl hatte, okay, das will Gott mir sagen. Und ein Wort war untypisch. Und in den letzten Wochen bin ich wieder drauf gestolpert und ich habe gemerkt, Moment, jetzt ist der Moment, wo... Also, ich habe dieses Wort gesagt und ich im Zusammenhang mit dem, was als nächstes kommt, und ich bin plötzlich richtig aufgeschreckt, weil ich gedacht habe, hey, da war mal was vor 5 Jahren, Gott hat was gesagt. Abraham kann unterscheiden, wer es ist, der da spricht. Aber das, was Gott sagt, das gefällt ihm nicht, das gefällt keinem. Es geht darum, ein Leben loszulassen. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Leben loslassen musstest. Wenn du dich jetzt an Begräbnisse erinnerst, dann kann ich das nur zum Teil wahrscheinlich mit nachvollziehen. Es gibt ein paar Menschen, die ich verloren habe oder wo ich einfach eine Traurigkeit habe, weil sie nicht mehr da sind. Einer von ihnen ist Heinz, der vor ein paar Monaten gestorben ist. Er war in unserer Gemeinde und ich habe das ein bisschen später erfahren und es hat mich echt traurig gemacht, weil er ja mir immer mit so einer Fröhlichkeit und ja Liebe begegnet ist und er war 90 so. Man darf dann auch Menschen irgendwann gehen lassen, aber ein Kind in dem Alter, kein Teenager und selbst dann, Gott, was verlangst du? Möchtest du von diesem Mann? Kann man das verlangen? Ist das noch gut? Bist du noch gut, Gott? Abraham ist in einer absoluten Ausnahmesituation und die Frage ist, wie kann man diesen Ausnahmezustand aushalten? Und wir können hier viel, viel an Abraham lernen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist sein Gehorsam, mit dem er Gottes Stimme folgt. Er hört Gottes Stimme, er kann sie unterscheiden und er folgt ihr auch. Und viele von uns sind da, glaube ich, ein bisschen zögerlicher. Ich war sehr überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit wir dem Staat folgen in dieser Situation jetzt auch mit dem Virus. Und also ich finde es auch gut, dass wir da so und die Autorität anerkennen und sagen, ja, da ist ein Staat, der diese Gesetze macht und wir halten uns da dran. Aber erkennen wir mit derselben Selbstverständlichkeit auch Gott an und seine Worte? Sind wir auch drauf und dran, es auszuführen? Abraham, er kürzt Gottes Wort nicht ab. Er malt es sich nicht schön, er macht es sich nicht einfach. Er will nicht irgendwie, dass es einfach nur schnell vorbei ist. Ich meine, der einfachste Weg wäre gewesen, den Sohn im Schlaf zu erstechen. Dann wäre das schon mal hinter sich. Aber Abraham, er geht den schweren Weg mit Gott. Und ich glaube, oft geht es nicht darum, dass wir, ob wir sündigen oder nicht, ob wir das tun, was irgendwie vor Gott ein großes Problem ist, sondern Gott möchte, dass du den schwereren Weg einschlägst und du willst lieber die Abkürzung. Und so hetzen wir durchs Leben und versuchen irgendwie unser Ding, anstatt dass wir in aller Ruhe der Stimme Gottes folgen. Und Abraham, er macht einfach so lange, was Gott will, bis Gott ihn stoppt. In einer Ruhe und in einer Bestimmtheit, die uns fast schon Angst macht. Ja, wie kann ein Vater so sein? Wie kann jemand mit seinem Sohn so umgehen und so einen Weg einschlagen? Abraham, er geht den schweren Weg mit Gott, aber Er geht ihn in, indem er einfach versucht, das Richtige zu tun. Einfach versucht, seinem Gott zu folgen und ihm hinterherzulaufen. Und wir wollen uns das gleich nochmal vertiefend anschauen, aber ich glaube, wir können jetzt schon was lernen. Abraham, er wusste nicht alles. Er wusste nicht, was kommt. Er wusste nicht, ob die Situation gut ausgeht. Und er wusste eigentlich auch nicht, warum er das gerade tut. Warum tut Gott das? Hier steht, dass Gott ihn auf die Probe stellt. Gott stellt Abraham auf die Probe. Er legt das Verhalten von Abraham offen. Und man fragt sich ja, warum das sein soll. Ja? Wir machen alle eine Fahrprüfung fürs Auto. Warum? Damit jemand mal gesehen hat, ob wir es können oder nicht. Und das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber Gott muss doch nicht gesehen haben, dass Abraham ihm vertraut. Also jetzt mal ehrlich, Gott ist doch allmächtig, Gott ist allwissend. Ich habe über diese Prüfung Gottes nachgedacht, weil ich glaube, dass auch wir vielleicht durch so eine Prüfung Gottes gehen und wir fragen uns vielleicht, was ist der Sinn davon? Und bei manchen Prüfungen verstehen wir vielleicht, dass es darum geht, dass wir selber uns entscheiden. Zum Beispiel, glaube ich, ist die Verlobungszeit so, eine Prüfung im Leben. Eine Prüfung, ob man wirklich in die Ehe geht und gehen kann. Ob man am Ende dann Ja sagt. Ich weiß, dass in meiner Verlobungszeit plötzlich viele, viele, viele Herausforderungen gekommen sind und man sich gefragt hat, gehen wir da durch? Entscheide ich mich dafür? Entscheide ich mich zu vertrauen, dieser Person mein Leben quasi anzuvertrauen? Es ganz in die Hände dieser Frau zu geben und es hat sich gelohnt, aber es ist schon etwas, was man plötzlich auf den Prüfstand hat und sich mehrmals und immer wieder entscheiden muss. Und so ist es vielleicht auch bei Abraham und so ist es vielleicht auch bei dir. Vielleicht gehst du gerade durch diese Prüfung Gottes und er möchte, dass du ihm vertraust, dass du dranbleibst und dich entscheidest, den Weg weiter mit ihm zu gehen. So, Abraham, er weiß, dass er sich für Gott entscheiden muss. Aber er weiß nicht, was alles im Hintergrund liegt. Und lass mich das dir auch sagen, es gibt so vieles, das müssen wir nicht wissen im Detail. In dieser Krise, die jetzt gerade in der Welt ist, gibt es, glaube ich, sehr viele Menschen, die und auch viele Christen, die versuchen, den Zusammenhang zu erkennen. Die versuchen zu verstehen, warum gab es 1820 Cholera, 1920 spanische Grippe und 2020 Corona oder ähnliche Fragen. Viele Ideen kommen da auf, wo man denkt, was ist eigentlich der rote Faden? Was ist eigentlich die große Geschichte hinter dem Ganzen? Und Abraham kennt diese Geschichte nicht. Er weiß nicht, was der Grund ist für Gottes komischen Auftrag. Und da lernen wir auch was über Vertrauen. Vertrauen bedeutet nicht, alles zu wissen. Ich fand es sehr entspannend, dass ein Pastor in den letzten Tagen so einen Blogbeitrag gemacht hat und er hat verschiedene Theorien von Christen aufgelistet, von dem, was jetzt gerade die Situation ist. Und ich habe nicht alles durchgelesen, weil ich will auch ehrlich gesagt gar nicht immer mich mit allem belasten. Aber am Ende hat er reingeschrieben, und das fand ich sehr, sehr stark, er hat geschrieben, ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll und was davon am Ende wirklich stimmt. Und ich glaube, es ist richtig und es ist gut, sich das zuzugestehen oder sich das einzugestehen, dass wir eben nicht immer wissen, was eigentlich jetzt die Situation ist, was gerade im Hintergrund ist. Und ja, ich habe gerade gesagt vorher, dass wir die Stimme Gottes hören sollen, lernen sollen, die zu kennen. Und dafür darfst du deine Bibel lesen, du darfst über Endzeit lesen, du darfst über die das Wiederkommen Jesu lesen und du wirst feststellen, dass es da eine Hoffnung gibt für dich und dass es Perspektive gibt in jeder Dunkelheit. Aber wie diese Zusammenhänge sind am Ende und wo und was und wie zusammengehört, das verstehe ich als einer deiner Leiter auch nicht, als jemand, der das studiert hat und einfach seine Fragen hier hat. Abraham, er weiß so wenig und er tut trotzdem so viel. Er geht trotzdem so weit den Weg mit Gott, wie Gott es ihm eben zeigt. Er versucht dabei nicht, jeden in Panik zu versetzen, weder seine Gefolgsleute noch seinen Sohn. Auch wenn man da vielleicht sagen würde, jetzt klär ihn mal auf. Und er geht da durch. 3 Tage lang quälen ihn die Gedanken. Wie wird es sein ohne meinen Sohn? Ich wollte doch nochmal mit ihm angeln gehen, mit ihm auf die Jagd gehen. Ich wollte sehen, wie er ein Mann wird. Ich hätte so gern mit ihm ein Baumhaus gebaut. Ich wollte ihm ein guter Vater sein. Und jetzt werde ich sein Mörder. Ich hatte mir diesen Sohn gewünscht und dass wir Beziehung haben und dass er mich kennt und dass er mich liebt, dass er sich auf mich verlassen kann. Und jetzt bin ich es, der alles kaputt macht. Bin ich es, der alles zerstört. Was bin ich für ein furchtbarer Mensch? Ich bin ein Schwein. Meine Frau wird mich verlassen. Warum bin ich noch unterwegs? Was ist der Grund, dass ich weitergehen soll? Dass ich diesen Berg wirklich aufsuchen soll? Und Stunde um Stunde kreisen die Gedanken wahrscheinlich in ihm. Und doch lesen wir im Neuen Testament über Abraham. Hebräer 11, Vers 19. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken könnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. So erlöst sich hier ganz und gibt es ganz in Gottes Hand, sein Kind. Aber er glaubt, er vertraut, er hofft, er geht irgendwie doch davon aus, dass Gott am Ende seinen Sohn auferweckt. Wirklich? Wirklich? Wahrscheinlich wird er nicht in jedem Moment daran gedacht haben, aber die Perspektive ist da. Er versucht immer noch an den guten Gott zu glauben, an den Wohltäter der Menschen zu glauben. Und er weiß, wenn Gott so etwas fordert, dann verstehe ich das nicht, dann verstehe ich Gott nicht, dann ist Gott kompliziert, dann ist es nicht logisch, ihm zu folgen, aber ich weiß gleichzeitig, er ist ein guter Gott. Und wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass viele Christen im Lauf ihres Lebens Enttäuschung erleben. Und auch ich habe Enttäuschung erlebt und manchmal zweifelt man und fragt sich, ist dieser Gott wirklich gut? Ist er wirklich für uns Menschen? Ist er wirklich ein Wohltäter oder nicht eher ein Übeltäter? Und Abraham wird Vater des Glaubens genannt. Warum? Weil sein Glaube an einen guten Gott, an einen Wohltäter der Herzen und Menschen immer noch bestehen blieb. In all dem Widerspruch, in all der Not, in all den Dingen, die nicht dazu passen. Er macht sich seinen Gott nicht schön. Er glaubt seinem Gott, dass er schön ist, dass er gut ist. Und so macht er sich's auch nicht einfach. Aber er versucht, diesen Gott als jemand zu sehen, der es gut meint mit den Menschen. Der immer noch einen Plan hat, selbst wenn alles vorbei ist. Ich habe von der Gemeinde gehört, die für ein Kind gebetet haben. Dieses Kind war schon verstorben und sie haben gebetet, dass es aufersteht. Und nach einer Woche hat man gefragt, warum betet ihr eigentlich noch? Und der Pastor hat gesagt, es ist wie wenn wir unsere Fäuste gegen einen Felsen stemmen und vielleicht wird sich dieser Berg nicht bewegen, aber unsere Muskeln werden stärker. Ich finde es komisch, es löst in mir so viele Fragen und Irritationen aus. Aber dieser Glaube von Abraham ist im Kern ein zuversichtlicher Glaube. Wir merken es daran, wie ruhig er bleibt, wenn er mit seinem Sohn spricht. Wie er nicht ausweicht und trotzdem ihn so lange wie möglich von seiner Panik verschont. Und vielleicht fragst du dich das, wie kann ich zuversichtlich sein in dieser Zeit? Wie kann ich zuversichtlich sein, wenn plötzlich mein Gehalt kürzer wird? Oder wie kann ich zuversichtlich sein, wenn da Menschen in der Risikogruppe um mich herum sind? Ich habe dieses Wort analysiert, dieses deutsche Wort, und ich finde die deutsche Sprache da echt gut, dass wir viel Wortgeschichte haben, die uns Dinge erklärt. Und Zuversicht kommt daher oder hat mit diese Bedeutung enthalten, dass es darum geht, ehrfurchtsvoll aufzuschauen. Ehrfurchtsvoll aufschauen. Und ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Immer noch Ehrfurcht zu haben vor Gott und zu sagen, ich verstehe nicht, aber er ist größer. Gott ist größer, auch in dieser Situation und in meiner Not. Ich merke, wie manchmal in mir so der Gedanke hochkommt, jetzt, Gott, das finde ich lächerlich. Ja. Manches, was er sagt in der Bibel, das grenzt doch schon an, naja, es ist komisch. Mehr will ich dazu nicht sagen. Abraham verliert die Ehrfurcht vor Gott nicht. Und er schaut auf. Er konzentriert sich auf den Gott, der auferstehen lässt. Hat er das schon erlebt? Nein, aber er gibt die Hoffnung auf das Gute nicht aus. Auf, er fokussiert sich auf das Gute. Du musst nicht alles Negative irgendwie, ignorieren und wegreden. Aber lass uns aufschauen, lass uns das Positive stärker bewerten, lass uns darauf eine Konzentration legen und Menschen damit begegnen. Ich weiß, dass die Situation für manche auch sicher noch viel schwerer ist als für mich und trotzdem war das bei mir in den letzten Wochen auch so eine Sache mit meinem Gehalt. Ich wusste nicht so ganz, wie das laufen wird und plötzlich habe ich gemerkt, ich brauche Zuversicht. Ich darf mich nicht auf meinen Reichtum verlassen, sondern auf meinen reichen Gott. Und es hat sich zum Glück alles im Moment so geklärt, aber was müssen wir wissen in der Not? Was muss ich lernen? Dass Gott ein guter Gott bleibt, ein Wohltäter der Menschen. Wie geht diese Geschichte weiter? Abraham, er ringt mit sich, er bereitet alles vor, er ist schon so weit, dass er diesen Altar aufbaut und sein Sohn, der ja wahrscheinlich nicht dumm war, merkt schon, dass hier irgendwas nicht stimmt. Er packt diesen Jungen und legt ihn auf die Hölzer und hält seine Fackel in der Hand. Der Text geht weiter. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Gut, dass das WLAN an der Stelle nicht abgebrochen ist. Und er sprach, streck deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun hab ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, wie da ein Widder war, hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin und nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen oder der Herr hat versorgt. Ja, alles nochmal gut gegangen, oder? Und das wünschen wir uns vielleicht auch, in vielen Situationen und manchmal läuft es halt dann doch anders. Und wir fragen uns aber jetzt gerade auch bei Abraham, was hat das dann alles für einen Sinn gehabt? Was sollte dieser Kampf? Und natürlich wird Abraham nicht derselbe gewesen sein. Natürlich wird es seine Beziehung zu seinem Sohn verändert haben. Vermutlich wird er ab jetzt jeden Tag anders gelebt haben, es besonders, als was Besonderes angesehen haben, dass er seinen Sohn hat und dass er ihn haben darf und dass Gott ihm diese Zeit mit diesem Kind schenkt und dass es nichts Selbstverständliches ist. Er wusste die Dinge neu zu schätzen und vielleicht ist es auch was für uns, wenn wir jetzt durch eine Krise gehen, dass wir neu lernen, was besonders ist und ja, was ein Geschenk Gottes ist in unserem Leben. Aber das erklärt ja auch doch nicht das ganze Bild. Und an der Stelle lass mich sagen, Abraham hat wahrscheinlich dieses Bild nie erkannt. Er hat sich vielleicht sein ganzes Leben lang diese Frage gestellt, Gott, was sollte das eigentlich? Ja. Ich meine, sicher war er froh, wie es dann am Ende ausging, aber es macht keinen Sinn. Ja. Wenn man diesen Text einfach so liest, dann finde ich, erschließt sich dann nicht, warum das alles so passiert ist. Und so werden wir auch vieles vielleicht nicht verstehen. Aber dieser Text hat einen tieferen Sinn. Und ich will ihn euch kurz ein bisschen erklären. Und diejenigen, die vielleicht schon so ein bisschen aufgepasst haben, wissen, dass 1000 Jahre später Jesus kam und dass diese Geschichte in ganz ähnlicher Weise gelaufen ist. Da ist dieser Vater Gott, der plötzlich seinen Sohn hergibt und der genau diesen Kampf durchmacht, den Abraham hatte. Tagelang. Und wir sehen außerdem dieses Brandopfer. Gott hatte Brandopfer eingesetzt später, allerdings natürlich nur mit Tieren, die man opfern sollte. Und es gab auch andere Opfer und bei den anderen Opfern war es so, dass man nur einen Teil davon verbrannt hat und beziehungsweise ja, einen Teil vom Fleisch hat man gegessen. Und ja, schlecht für die Vegetarier, beziehungsweise die Priester haben das gegessen und jedenfalls war es beim Brandopfer anders. Da wurde alles Gott hingelegt, da wurde das ganze Tier ja, an Gott geopfert und so opfert auch Jesus sich ganz, beziehungsweise Gott gibt sich ganz hin. Der Vater gibt sich ganz hin für uns. Jesus gibt sich ganz hin für uns. Und dann ist dieser zweite Aspekt da vom Brandopfer, es ging um Sühne. Sühne ist ein Wort, was wir heute nicht mehr so benutzen, aber es hat eine wichtige Bedeutung und Funktion. Wenn du heute vielleicht meinen Laptop kaputt machst, dann wirst du unter Umständen einen Schadensersatz bringen. Und genauso ist Sühne. Sühne ist im Grunde Schadensersatz. Wenn Menschen sich gegenseitig Unrecht tun, dann braucht es vor Gott einen Schadensersatz. Und Gott will Gerechtigkeit und er will einen Ausgleich schaffen. Und er schafft diesen Ausgleich, indem jemand geopfert wird. Wir können nicht einfach so neben Gott leben, das funktioniert nicht. Und deswegen gibt Gott die Möglichkeit der Sühne. Und er schenkt es durch Jesus, dass Jesus dieses Unrecht überbrückt, indem er sich dafür einsetzt, indem er den Preis bezahlt, die Kosten auf sich nimmt. Jesus sagt, denn auch der Menschensohn, und da meint er sich, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben als Lösegeld gebe für viele. Und dahinter steht der Gedanke, dass dieses Leben losgekauft werden muss aus Sklaverei, dass dieses Leben ein teures Leben ist und dass man sich Ewigkeit nicht einfach so verdienen kann, sondern dass irgendjemand dafür einen Preis bezahlen muss, damit es möglich ist. Und wenn du da deine Fragen hast, wie das mit den Opfern ist, warum geopfert wurde und warum Jesus sich opfert, dann bitte komm auf mich zu und stell mir diese Fragen. Ich habe mich lange mit diesen Themen beschäftigt. Und es ist auch nicht so, dass der Vater allein irgendwie entscheidet, dass da Jesus sterben soll, weil halt Gerechtigkeit passieren soll, sondern Jesus gibt sich selber hin. In Hebräer 7, Vers 27 lesen wir, Jesus hatte es nicht nötig, wie jener Hohepriester täglich zuerst für seine eigenen Sünden Opfer zu bringen und dann für die des Volkes. Denn das, also dieses letztere Opfer für das Volk, hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Jesus gibt sich selber freiwillig hin. Und diese Geschichte gibt uns ganz viele Parallelen. Ja, dieses Kind, was leben darf, aber dafür stirbt eben jetzt ein Widder. Es gibt einen Ersatz. Jesus opfert sich und ist dieser Ersatz. Und am dritten Tag ist dieses Werk bei Abraham vollendet. Und so ist auch bei Jesus das Werk am dritten Tag vollendet. Und dieser Ort, den Abraham aufgesucht hat, ist die Begegnung mit Gott. Und genau das ist der Punkt. Die Begegnung mit Gott passiert da, wo jemand für dich bezahlt hat. Jesus hat für dich bezahlt und da kannst du ihm begegnen. Dadurch ist eine Beziehung zu ihm möglich. Und ja, was können wir jetzt mitnehmen für uns, für die nächste Woche? Und das Erste, was ich sagen will, ist, viele von uns versuchen eben zu verstehen, was alles passiert. Das ist was psychologisch Normales, da gibt es einen Begriff dafür, Kasuistik. Wir wollen eigentlich immer eine Geschichte erzählen können, wie die Dinge zusammenhängen. Und ich will dir sagen, die Weltgeschichte ist kompliziert, aber die großen Punkte, die wichtigen Dinge sind schon passiert. Und die sind vor 2000 Jahren passiert, als Jesus sich für dich hingab und für dich gestorben ist. Das ist wirklich entscheidend. Und dann wird dir vielleicht auch nicht mehr so wichtig sein, ob es die dritte oder die fünfte Krise in deinem Leben ist, ob es die letzte ist. Du weißt, dass es da, dass das wirklich Wichtige für dein Leben gilt und dass deine Geschichte in Ewigkeit weitergeht. Und die zweite Sache ist, wir würden doch, wenn jemand für uns stirbt, unser Leben anders leben. Wir wären der Person doch ewig dankbar. Stell dir vor, du bist in Italien und du hast kein Bett und brauchst Beatmung und dann sagt jemand, hey, ich gebe dir mein Bett, ich sterbe jetzt. Du darfst leben. Ganz ehrlich, wir würden doch jeden Tag an die Person denken. Würden wir nicht immer wieder Danke sagen und würden wir dieses Leben nicht ganz anders schätzen? Hey, für dein Leben ist ein hoher Preis bezahlt worden. Und lass uns das kapieren, dass wir bewusst und besonders mit unserem Leben umgehen. Mein Laptop war teuer, deswegen passe ich gut auf ihn auf. Dein Leben war teuer. Deswegen pass gut darauf auf. Und zu allerletzt nochmal dieser Hinweis, diese Erinnerung. Gott ist ein guter Gott. Auch wenn die Situation nicht danach aussieht, er ist der Wohltäter der Menschen. Und lasst uns nicht geringer von ihm denken. Ja, lasst uns ihn nicht zu dem Kuschelbär erklären, der er nicht ist. Aber lasst uns Gott auch nicht seine Güte berauben. Lasst uns bewusst an diesen Gott glauben, der besser ist als seine Situation. Und ich glaube, dann werden wir ein Leben führen, das nicht dieses Auf und Ab der Wirtschaft mitmacht, sondern das irgendwie getragen ist doch von ihm, das geführt ist. Und dass wir in einer gewissen Ruhe auch durch Krisen durchgehen können. Und das wünsche ich uns und damit will ich uns segnen. Ich bete für uns. Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen. Du siehst die Menschen auf dieser Welt, die dieses Drama nicht verstanden haben, was zwischen dir und deinem Sohn, beziehungsweise zwischen Jesus, dir und dem Vater passiert ist. Herr, es ist unglaublich, dass wir dir Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir mit dir reden dürfen. Wir dürfen wissen, dass du alles gegeben hast für uns. Und lass uns wirklich ein Leben führen, wo Menschen merken, dass es dass es teuer erkauft ist, dass wir dir so unglaublich dankbar sind und dass wir dir vertrauen. Auch wenn wir dich nicht verstehen, dass wir ehrfurchtsvoll aufschauen, Herr, hilf mir, auf dich zu schauen und nicht auf meinen Besitz, nicht auf meine Sicherheiten, sondern in dir Sicherheit zu finden. Und ich bete und will jeden Einzelnen segnen, unsere Gemeinde und jeden Zuschauer, dass sie ja, für sich persönlich erleben dürfen, dass du real bist, dass du erfahrbar bist, dass du Beziehung haben möchtest, dass du alles dafür gegeben hast. Ja, dass du es wirklich gut meinst mit uns. Herr, hilf uns in der nächsten Woche einfach auch ja, mit dir zu leben und dich zu suchen im Alltag. Lass uns ein Licht sein für die Menschen und ein Segen. Da, wo Menschen panisch sind und Angst haben und depressiv sind, lass uns fröhlich und gelassen sein, Herr. Amen. Ja, ich habe noch ein Poetry für euch und ich möchte gerne, dass ihr das anschaut, weil ich ja, wollte noch so viel mehr sagen, als ich jetzt konnte. Und vielleicht könnt ihr dadurch auch manches nochmal verstehen und anders mitnehmen. Absolute Ausnahmesituation. Ausnahmsweise absolut nicht verschont unsere Nation. Mittelalterlich bedroht das Gefühl echter Not. SARS, Covid, Corona, ach, ich kann es nicht mehr hören. Verstörend ist der Lärm der Ereignisse. Ich meine, wenn die Medien Menschen zeigen, die sich panisch aufs Schlimmste vorbereiten und handgreiflich werden, weil das Papier im WC ähnlich wie Nudeln und Mehl plötzlich zum Kampfkulturgut zählen. Man will es auch nicht mehr hören, wenn die Zeitungen uns prophezeien, dass die Zeiten nicht vorbeiziehen. Dass Szenarien wie die in Italien und Spanien uns als Warnung dienen, uns zurückzuziehen. Jeder zwingt sich zu Hause zu weilen, ausnahmsweise nicht reisen, damit solche Ereignisse allen erspart bleiben. Aber gleich macht sich auch die Frage breit, wie lange das eigentlich reicht. Unser Ersparnis wird klein, das Gehalt geht uns ein und der Reichtum war lange Zeit ein Turm sicher im Sturm. Der Wohlstand stand wohl schon lang auf falschem Fundament oder stammen unsere Hemden nicht aus Kinderhänden? Starben nicht Regenwälder für unsere Gelder und rauben wir nicht Lebensraum für das, was wir anbauen? Nun, jetzt trifft es uns und wir brauchen Gunst. Distanzierte Liebe ist wohl die rettende Kunst. So lautet die Devise, lieber eine Wirtschaftskrise für die, die wir lieben, als sie zu verlieren. Wie schön der Gedanke, für andere zu siegen. Aber irgendwie bin ich auch etwas irritiert. Um ein bisschen Lebenszeit zu beziehen, sind wir schließlich bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Geld, das wir selten aufgaben, werden wir für die Gesundheit haben. Unser Ersparnis wird klein, doch erspart es uns Leid. Und versteh mich nicht falsch, ich finde es nicht falsch. Ich will mich nicht auflehnen, Hut ab vor denen, die uns die Entscheidung abnehmen. Aber ist uns jemals so viel an unserer Lebzeit gelegen, dass wir Menschen aus dem Weg gehen deswegen? Ja, für die Gesundheit geht man weit, aber dennoch bleibt einem nur begrenzte Zeit. Oder grenzt nicht jedes Leben vor der Ewigkeit? Was danach kommt, kann ja keiner sagen. Sagen doch alle, ohne das zu hinterfragen. Hier bleibt für mich die Frage, wieso kämpft man nur fürs Dasein? Da bleiben, ohne zu leiden, immer von den Liebsten begleitet? Kann man das denn erreichen? Zeit für das Wort eines Weisen. Ich bin gekommen, um die Rechnung zu begleichen. So sagt es der eine, den wir normalerweise an Ostern feiern. Er sagt es zu denen, die gerade streiten, zu den Seinen, die meinten, sie könnten sich beweisen, wenn sie erst reich sind. Und denken wir das nicht auch manchmal? Erst wenn mir genug gehört, dann wird weniger zerstört. Wenn ich auch mal was zu sagen hab, dann geht's endlich nicht mehr bergab. Klar, wir sind die Stars. Aber haben wir denn bisher das Gute getan, wozu wir fähig waren? Was will uns dieser Mann nun sagen? Alles Leid hat er getragen. Eine Rechnung sei zu begleichen für die Schuld dieser Welt. Ja, wer hat sie erstellt? Jesus macht klar, dass deine Seele ein hohes Gut war. Eine Leihgabe des Erfinders, der sie für sich bestimmt hat. Die Seele, die noch so schön wirkt in der Kindheit, war geschaffen für die Unversehrtheit, in Leichtigkeit, lachend frei von Bosheit, Neid und Leid. Doch leider geht die Geschichte weiter. Du kennst den Teil, als man dich verletzte, dich verachtete, dich versetzte. Unrecht war geschehen und du konntest dich nicht mal richtig auflehnen. So fatal, was man deiner Seele stahl. Und dem Erfinder ist keine Qual egal. Er setzt sich ein und schreibt einen Schuldschein. Er lässt 5 nicht gerade sein, bei keinem. Sein Nein zum Bösen ist kleinlich rein. Deshalb muss es ein hoher Preis sein, der deine Lebenszeit bis in Ewigkeit heilt. Jemand soll sein Leben in Qualen geben, um die Ungerechtigkeit auszuhebeln. Ob das so gehen kann, denkst du vielleicht. Aber Gott will einen Ausgleich. Wir können nicht neben ihm leben, als wäre nichts gewesen. Also musste einer gehen. Absolute Ausnahmesituation. Als der Mitbegründer dieser Welt, der Sohn, sich für diese hohe Rechnung bereitstellt. Mit so heftiger Folter, wie man sie im Mittelalter nicht mehr wollte. Ich stelle mir vor, wie das war. Asozial war die Distanz, abgeschieden vom lieben Vater. Man krönte ihn im Dornenkranz, als man ihn verhöhnte. Als man schon wieder wegsah, weil es immer schon so war, wenn es nur irgendeinen Fremden traf. Absolute Ausnahmesituation. Für den Richter auf dem Thron, der sterbende Bürger ist sein Sohn. Er wird verhaftet, weil er freiwillig haftet. Er kämpft um dein Leben, als würde es das Seine nicht geben. 3 Nägel, die ihn am Kreuze heben, kann man das verstehen? Absolute Ausnahmesituation. Einer für alle. Der Ausgleich reicht aus. Die Blutspende ist vollendet. Der Beweis ist da am 3. Tag. Der Sohn verlässt das Grab. Absolute Ausnahmesituation. Du darfst zu seinem Thron. Dein Blick kann sich heben. Über Sorgen und Probleme. Nichts musst du ganz allein bewegen. Du darfst leben. Ein anderer hat es gegeben. Bist du bereit, diesem Mann zu begegnen?